Wolfgang Gottlieb Abderhalde, Kapitel 5, Herz. Als Direktor sieht er sich ja als Vorkämpfer für Musik. Darum liegt es ihm daran, seinen Musiker ein Vorbild zu sein. Da passt die ständig das Nörgeln schlecht dazu. Sein Spruch ist, ich arbeite da für die Sache. Ich hätte das nämlich nicht nötig, ich habe genug Geld. Und natürlich probiert er seine Mitarbeiter mit anderen Vorbildern zu motivieren. Er kann ja so schön schwärmen. Sehr viel mehr Mühe macht ihm jemand direkt loben. Fürchter, sonst meine die Leute, er sei ja zufrieden und es ging auch mit weniger Aufwand. Wollt er nicht als Schmeichler gelten? Denkt er einfach nicht dran? Oder ist er nie zufrieden? So fragt man sich im Lehrerzimmer und ist verstimmt. Ein Beispiel. Da gibt er sich alle Mühe, angesehene Dozentinnen aus dem Ausland anzuholen, als Gelegenheit für begabtere Schüler, einmal von so jemandem spezielle Tipps können überkommen. Nach einer Vortragsübung geht er mit der betreffenden Lehrerin einen Kaffee nehmen und rühmt deren ihre begabtischen Schüler, wo die Lehrerin selbstverständlich auch zum erwähnten Gast geschickt hat. Er verfällt in sein begeistertes Schwärmen über die fremde Dozentin. Der Schüler hat heute eine reife Leistung gezeigt. Ich muss nur staunen, wie viel die Dame in diesen paar Einzelstunden hergebracht hat. Es lohnt sich wirklich, dass ich für unsere Schüler derig Meister anhole. In seinem Eifer vergisst er ganz die grosse Arbeit von seiner eigenen Lehrerin, wo ja ein Semester lang mit Begeisterung den Schüler gefördert und seine Fortschritte überwacht hat. Fortschritt, wo natürlich nicht bloß aus ein, zwei Stunden raus möglich sind. Sie geht verstimmt heim im Gefühl, sie werde nicht geschätzt, sie hat keine Chance und meint, dass ihre Qualitäten nicht anerkannt werden und sie verliert für längere Zeit Freude an Arbeit. Er selber merkt nichts und derig Fauxpas passiert ihm immer wieder und auf diese Art sind auch viele von seinem Team wenig aufgelegt, freiwillig eine extra Aufgabe zu übernehmen. Zusammenarbeit wird mühsam, es ist wie Sand im Getriebe oder wie klebriges Harz beim Versagen vom Trammel. Das ist ihm nicht gleich und er reagiert darauf. Wenn etwas nicht recht will, so greifen die Leute gern zu dem Mittel, wo sie dran gewohnt sind. Im Fall von Wolfgang Abderhalde heisst das Mittel, sich anstrengen, sich Mühe geben, fleissig sein. Je weniger, dass er zufrieden ist, desto mehr strengt er sich an und desto mehr verspannt er sich und verhaspelt er sich. Und der Weg kommt zu Fehlern, wo wieder mehr Arbeit machen. Also strengt er sich noch mehr an und je mehr er sich Mühe gibt, desto mehr erwartet er auch von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleich und ist enttäuscht, wenn er nicht den gleichen Einsatz antrifft, den er selber leistet. Nicht die gleiche Begeisterung für die Musik und merkt nicht, wie er selber dieser Begeisterung im Weg steht. Offen gestanden, es macht ihn hässig. Die aufgeweckte Leserin hat schon lang gemerkt, eins gibt's ander und alles geht aufs Gleiche raus. Beim Herdirektor Abderhalden kommen so gespässige Träume vor. Er sieht dringend mit dem Auto abfahren und gibt Vollgas im Leerlauf. Oder er stemmt sich gegen eine Wand, wo will zusammenfallen und niemand kommt ihm zu Hilfe. Am Morgen mag er kaum zum Bett aus und braucht lang, bis er so richtig wach wird. Auch sein Körper reagiert auf die ständige Anspannung. Immer öppe wieder spürt er ein Stechen im linken Arm. Er reibt sich ein Salbe ein und in der Ferien geht er mit der Frau an den Badestrand zu Tunesien. Während sie es geniesst, wenn sie einfach unter dem Sonnenschirm auf dem Sand liegt und ab und zu sich im Wasser geht abkühlen, wird es ihm langweilig und er geht surfen. Das gibt Appetit und an der Hoteltafel lässt er keinen Gang aus und den Durst löscht er mit schwerem Wein. Nach der Ferien plagt ihn sein Stechen am linken Arm weiter und wo ihm die Frau energisch zuredet, nimmt er sich schliesslich doch Zeit und geht zum Rheumatologen. Der, ein Mann im besten Alter mit den geschmeidigen Bewegungen vom Leichtathlet, lässt sich die Schmerzen exakt beschreiben, fragt sonst nicht viel, untersucht ein Gelenk und Glieder, findet nichts ausser dem hohen Blutdruck, verschreibt eine Wegesalbe zum Einreiben und, wo die nichts nützt, eine Massage. Wo unter der die Schmerzen sogar noch ärger werden, schüttelt der Spezialist den Kopf und überweist den Patienten zum Kardiolog. Der liest den Überweisungsbericht, fragt nicht viel, sondern untersucht das Herz, zapft Blut ab und lässt den Herddirektor Urin sammeln. Darauf lässt er Praxishilfe kommen. Die röntgen den Brustkorb, klebt Kabel auf die Brust und lässt den Patienten Velo fahren. Am Schluss verschreibt der Kardiologe ein Mittel, um den Blutdruck zu senken und Kapseln gegen die Schmerzen auf der Brust. Dann nimmt er sich ein bisschen Zeit für seinen Patienten und sagt, er soll aufpassen wegen dem Herz und der Hausarzt käme einen Bericht über. Der Wolfgang hat noch keinen, lässt sich einen empfehlen und sieht den Doktor zum ersten Mal. Am Telefon hat es geheissen, am Nachmittag könne er ab der halben zwei kommen, wenn er will. Meistens brauche ich mir nicht lang zu warten. Tatsächlich ist aber das Wartezimmer voll von namentlich älteren Leuten und den Musiker wird einem ungewohnten Konzert ausgesetzt aus Hüsteln, Husten, Nüsse, Nasenputzen und Geschwätz in aller Lautstärke von zwei schwerhörigen alten Frauen, die in einem Ecke ihre Leiden und allweg ihre Nachbarschaft verhandelt. Der Doktor erscheint in unregelmäßigen Abständen unter der Türe und ruft jemanden raus. Langsam sind immer weniger von den Leuten im Zimmer, die schon da waren, als unser Patient reingekommen ist. Nur die zwei alten Tanten schwätzen unentwegt in ihrem Ecke. Es kommen auch immer neue Husten, Hüstli und Nüsse rein, sodass die Symphonie zwar in verschiedenen Tonarten, aber mehr oder weniger immer mezzo forte mit gelegentlichen fortissimi tönt. der Musikschuldirektor findet, jetzt käme eigentlich er dran, schaut auf seine Uhr und verschrickt über die lang unfreiwillig vertrödelte Zeit und ist baff, wo der Doktor einen kräftigen jungen Mann aufruft, der doch erst gerade gekommen ist und mit seinen roten Backen gesund aussieht. Jetzt langt's. Geduld ist gerissen und er geht zum Wahrzimmer aus. Im Gang sieht er eine Frau in Weiss, die vorbeirennen will. Er hebt sie auf und reklamiert. Jetzt warte er schon so lang und wäre eigentlich an der Reihe. Er hat übrigens noch anders zu tun. Sie probiert ihn zu beruhigen. Es sei halt ein Notfall dazwischen gekommen. Sie müsse eben zu dem helfen, es könne sicher nicht mehr lang gehen. Ja nur, so dürfen jetzt halt da im Gang warten und sehe sie jetzt aber gehen lassen, sonst gehen sie nur länger. Und verschwunden ist sie hinter einer Türe. Also bleibt er im Gang stehen, ein Stuhl hat er kennen, dann läuft er auf und ab. Natürlich geht sie jetzt eine Ewigkeit. Nun scheint der Zeiger von seiner Uhr stehen zu bleiben. Endlich kommt der junge Mann zu dieser Tür raus, wo die Arzthülfe oder was sie ist, voran innen ist. Der sieht kein bisschen anders aus, nicht einmal ein Verband oder ein Pflaster sieht man, und er läuft ganz normal zum Ausgang aus. Ein gespässiger Notfall. Dann geht's warten weiter, bis der Doktor erscheint und fragt, was er da mache. Der Herr Direktor will schon reklamieren. Da sagt der Doktor nicht unfreundlich, kommen Sie ins Sprechzimmer. Und führt ihn in einen Raum, wo mit farbigen Tapeten und Bildern an der Wand ähnlich wie ein Wohnzimmer oder ein Salon aussieht. Bloß, dass in der Mitte ein grosser Korpus steht mit drauf einer Schreibmaschine, ein paar Beigene Papier, ein paar Briefhalter, daneben stehen ein paar farbige, allweg von Kinderhand gemalte Drückli und sonst noch Zeug ohne ersichtliche Ordnung. Auf der einen Seite vom Korpus steht ein bequemer Sessel für den Patient, auf der anderen nimmt auf dem Redlistuhl der Doktor Platz. Der, ein älterer Mann mit weissen Haaren und einem länglichen Gesicht mit tiefen Falten, wo könnten vom vielen Denken kommen und Ernst und Interessen ausdrücken, redet jetzt mit einer freundlichen und ein bisschen müden Stimme. Hauptsächlich will er vom Patient wissen, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, dann auch, was er macht, wie es dir zugeht und macht selber Bemerkungen, die zeigen, dass er versteht, was der andere sagt. Aha, sie leitet so viel Musiker. Ist das nicht manchmal wie in einem Bienenhaus? Und muss man da nicht etwa die aufpassen wie einen Häftlimacher, dass man niemand vertäubt? Am Schluss redet ihm der Doktor ernst, aber verständnisvoll zu. Er wisse, wie schwierig das sei, unter diesen Umständen sich schonen. Und doch geht's halt jetzt wirklich um Gesundheit. Er erklärt, auf was der Herr Abderhalden muss achten, bei was für Symptome, dass er muss sofort berichten und vorbeikommen und handelt mit dem nächsten Termin für Kontrollen aus. Nach dieser Sprechstunde kommt sich der Patient gut aufgehoben vor bei seinem Hausarzt und fast schämt er sich über seine Ungeduld, bis er drangekommen ist. Einen Weg hat der Direktor Abderhalden mit allen diesen Töchtern einen Haufen Zeit versäumt und der Wert ist halt manchmal schief gegangen. Das Parlament hat Subventionen gekürzt, ein Lehrer hat gekündigt, ein anderer reklamiert, weil ihm der Raum nicht passt, ein Orgel hätte schon lange revidiert werden und der Direktor sollte zu Sponsoren gehen für Geld weibeln, sollte einen neuen Lehrer anstellen, einem Orgelspezialisten einen Auftrag geben und überhaupt für alles schauen. Schon bald muss er wieder ein Rezept für die Kapsel haben. Er muss eben beim leisesten Schmerz eine nehmen, hat ihm der Doktor eingeschärft. Der schickt ihn gerade zum Kardiolog und der leitet das EKG ab und empfiehlt ihm dringend, er müsse einen Gang abschalten. Einmal kommt der Moment, wo ein heftiger Schmerz auf der linken Brustseite und im linken Arm auch nach ein paar Kapseln einfach nicht hören. Der Wolfgang muss erbrechen, fühlt sich mies, nimmt ein Taxi und läuft nach zu Fuss in die Praxis vom Hausarzt. Der schickt ihn aber per Sanität ins Spital. Zwei energische Männer in Weiss tragen ihn ins Krankenauto, gleich wie er reklamiert, er sei noch gut zu Fuss. Dann legen sie ihn auf den Schragen und wickeln den Wollendeckel umherum, sodass er sich kaum mehr roden kann. Einer hockt neben ihm ab, wickelt ihm eine Manschette um einen Oberarm, pumpt die auf, das gibt ein gespässiges, nicht einmal unangenehmes Gefühl und lässt an seinem Arm. Der andere geht an Steuer und rast ab wie die Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt zum Notfalleingang vom Spital. Dort geht das Schlägel weg. Wir treten auf einen anderen Schragen, einen mit Rädli, und fahrt mit dem durch lange Gänge zum Lift und wieder durch lange Gänge in ein Zimmer. Dort begrüssen den zwei Damen in Weiss, routiniert, ziehen sie ein Füdli Blut ab und ziehen ihm ein Nachthemd an. Kaum muss er sich selber roden. Das leinige Hemd ist vorne und hinten off. Schon schliessen die zwei an eine Maschine an. Ein EKG, das kennt er ja schon. Nicht lang steht schon ein jugendlicher Herr in Weiss vor ihm, stellt sich als Tagesarzt Dr. Seitz vor, schaut einen Papierstreifen an und nimmt aus dem Mantelsack ein Telefon. Seitz, wegen der Aufnahme. Ich schaue für eine Hinterwand an. Soll ihm schon spritzen? Darauf drüllt er sie zum Wölfli. Der kommt sie vor, hilflos wie einen kleinen Bub. Herabterhalten, der Oberarzt kommt gerade schauen. Zuerst kommt zwar noch eine Dame in Weiss. Grüezi, Herr Abterhalde. Ich bin Pflegefachfrau Schümer. Sie kommen zu mir aufs C5. Dann nur ein kleiner Stich, drückt sie ihm ein Schläuchli in die Weichstelle am Ellbogen und macht's mit Heftpflaster an. Bereits steht nämlich eine Metallstange neben dem Schragen, wo eine dicke Flasche dranhängt mit dem Schläuchli in seinem Arm. Aber nach dies nach übernimmt ein müde der Wolfgang und nun noch undeutlich merkt er, was um ihn herum passiert. Das ist das fünfte Kapitel gsi. Später geht's weiter mit sechstens Klinikerfahrung. Sechstens Klinikerfahrung.